Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
Liebe Friends in Crime, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier. Wieder aus dem Waschkeller von Basti Bielendorfer, Sandra Sprünken, Icke und Basti sind da. Und wir begrüßen euch zu einem wunderbaren Crime-Podcast, der vielleicht ein bisschen anders ist als die anderen. Wenn ihr nämlich denkt, ich bin auch eine Kaputte oder ein Kaputter, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sind euer Podcast zwischen unseren Lieblingsfilmen John Wick und Paddington. Irgendwo da finden wir uns.
Da finden wir uns.
Und ich bin John Wick und du bist Paddington.
Ist geil, dass du hier so eine Sammelstelle für Kaputte aufmachst. Ich habe unser Publikum nie als kaputt gesehen. Das sind alles wundervolle Menschen mit einem positiven Hintergrund.
Aber du, ich muss ja dazu sagen, ich finde uns kaputt.
Ja, wir sind.
Ich finde uns am kaputtesten.
Ich meine, guck mal, du hast dir gerade aus deinen Haaren ein eigenes Hütchen gemacht.
Süß, ne?
Du hast ein Haarhütchen auf. Das Sandra, jedes Mal, bevor wir die neuen Folgen aufnehmen, ich ziehe einfach nur ein neues Hemd an oder manchmal auch gar nichts. Ja. Und du gehst dann in die Garderobe, ziehst dich um, machst dich schick, hast jedes Mal sieht so ein bisschen aus, als wärst du mit dem Gesicht auf den Charaktereditor bei GTA 5 gefallen.
Und meine Garderobe ist tatsächlich dein Computerkeller. Also es klingt glamouröser, als es ist alles, muss man mal sagen.
Es klingt glamouröser, als es ist.
Wenn du zu viel Crime-Podcasts hörst, glaubst du, dass du dann misstrauischer bist in der Welt oder dass du dann entspannter bist?
Nee, auf jeden Fall bist du misstrauischer. Also, das ist definitiv eine der Sachen, die die Arbeit damals im Gefängnis, auch wenn es gar nicht so lang war, aus mir gemacht hat. Ich bin misstrauischer geworden. Also nicht nur gegenüber dem Alltagsmenschen, sondern zum Beispiel, habe ich ja auch mal erzählt, meine Chefin dort hat keine Kinder. Und ich habe mal mit ihr darüber gesprochen, warum sie keine Kinder hat. Und sie hat gesagt, sie könnte sich gar nicht vorbehaltslos um ihr Kind kümmern, ohne hinter jeder dritten Person in irgendeiner Weise einen potenziellen Missbraucher, Pädophilen oder sonst was zu sehen. Und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich.
Nee,
aber das ist einer der Gründe, da können wir mal ganz kurz als Mini-Exkurs, bevor wir mit dem Fall anfangen, drüber sprechen.
Ja, das ist spannend.
Stellt eure Kinder nicht ins Internet. Auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise, in aufreizender Art und Weise, also im Sinne von halbnackt, nackt, Fotos. Insgesamt, wenn ihr Kinder habt, haltet sie aus Social Media raus. Ich weiß, dass ihr glaubt, das ist mega süß und mega putzig und so, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr euer Kind ins Internet stellt, es gibt ganz viele Prominente, die das ja sehr häufig tun, sobald ihr ein Kind in irgendeiner Weise verniedlicht ins Internet stellt, dann gucken sich das 100.000 Menschen an und davon sind ungefähr 1.000 pädophil. Das ist eine reine Statistik, ne? Also pädophile Nebenströmung oder so. Und ich glaube, niemand von euch möchte, dass sich irgendwo in einem Keller irgendein Typ einen runterholt auf die Bilder eurer eigenen Kinder. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch, warum meine Chefin immer sagt, geh nicht mit einem, also mit einem Kleinstkind. Ich weiß, dass es irgendwie albern wirkt, einem Kleinstkind ein Bikini oder einen Badeanzug anzuziehen, weil die Geschlechtsmerkmale ja noch gar nicht ausgeprägt sind. Aber zieh deinen Kindern in der Öffentlichkeit immer Kleidung an, weil wenn du mit einem Kind nackt im Schwimmbad bist, oder dein Kind nackt im Garten stehen lässt oder so. Es gibt einfach Menschen, die das triggert. Es gibt viel mehr Menschen, die Interesse an Sexualisierung von Kindern haben, als man denkt. Und ich würde, wenn ich ein Kind hätte, niemals wollen, dass irgendjemand sich durch mein Kind in irgendeiner Weise erregt sieht. Und das ist wirklich was. Und dieses Misstrauen, Wenn du mal im Gefängnis gearbeitet hast und lernst, wie normal die Leute dort sind, die schlimmste Taten begangen haben, ob es Mord, Missbrauch, Vergewaltigung oder so sind. Es sind halt nicht die blutspuckenden Killer, sondern es sind die Jedermänner. Und ich habe mich das auch in meinem Umfeld schon, wenn ich Leute beruflich oder so kennengelernt habe, die ich sehr nett und sehr charmant finde, besonders Psychopathen sind sehr charmant. Das ist ja eine der Hauptmerkmale von Psychopathen, dass sie wahnsinnig charmant sind. Und wenn jemand besonders charmant ist, dann frage ich mich das manchmal auch, ob da irgendeine Art von dunkler Seite hinter ist.
So, Stimmung ist gut.
Ja.
Wir hoffen, ihr fühlt euch
dafür wird der heutige Fall auch schön düster. Es geht
Es geht
um Mord.
Toll.
Es geht um einen riesigen Justizskandal. Es geht um ein Supreme Court Urteil, wo du reinschauen, raushören kannst, wir befinden uns in den USA. Und dann geht es um Wrestling.
Oh, aber das ist doch schön. Ja. Das finde ich
Bushwhackers,
gut.
Bushwhackers, Bushwhackers. Ich bin ein Kind, das mit Wrestling aufgewachsen ist.
Du bist was? Du
ich
bist
bin mit Wrestling, ich bin ein Kind der 90er Jahre.
Du bist ja nicht mit Wrestling aufgewachsen, im Fernsehen nur. Wir waren leider hier in Deutschland, wurde das ja ganz selten damals auch hier die WWE, also für alle die. Vielleicht müssen wir weiter vorne anfangen, weil Basti und ich sind beide Kinder der 90er. Hm. Wir sind beide Wrestling-Fans und deswegen müssen wir weiter, also die WWE ist
WWE.
Ich glaube, es ist die World Wrestling
Entertainment, früher hieß sie World Wrestling Federation in den 90ern. Dann sind sie verklagt worden von dem WWF, vom World Wildlife Fund und mussten sich umbenennen von World Wrestling Foundation, a Federation in World Wrestling Entertainment.
Also
die größte Wrestling-Liga der Welt, angeführt von der Familie McMahon.
Um jetzt mal auf damals zu gucken, 90er, Lieblingswrestler, sag's bitte nicht, ich möchte es raten.
Du weißt es doch.
Weil wir kennen die Großen. Ich glaube nicht, dass es bei dir Hulk Hogan war. Du sollst es nicht vormachen. Er macht es im Video vor, er ist gemein. Ich hätte auch auf einen Undertaker getippt.
Es war nicht der Undertaker.
Ja, aber da hätte ich drauf getippt.
Aber war schon
ich hätte,
war.
Also, ne, weil bei mir war es, doch, ich glaube, ich war schon Hogan dann irgendwie. Ich weiß aber nicht, warum. Einfach, weil der so albern war, weil ich den so witzig fand. Einfach, weil diese Kunstfigur Hulk Hogan, die ja auch noch lange geschafft hat, über Reality-Formate und so weiter zu bestehen.
Gott hab ihn
und ich hätte bei dir gedacht, dass es der Undertaker gewesen wäre.
Es war auch der Undertaker und der Ultimate Warrior.
Ja, beide. Stimmt. Das hast du mal gesagt, Ultimate Warrior.
Das war die große Zeit der 90er-Jahre-Wrestler. Alles völlig übertrieben, albern. Damit bin ich aufgewachsen, das hatte damals eine große Bedeutung. Irgendwann habe ich natürlich, wie jeder, der dann erwachsen wird, mein Interesse daran verloren, bis auf ganz wenige. Heute geht es aber gar nicht so sehr um das Wrestling der Jetztzeit, es geht um das Wrestling der Vergangenheit. Wrestling hat ja alte Wurzeln, ursprünglich kommt es aus dem Ringen, klar, ist ja auch die Übersetzung des Wrestlings. Wir bewegen uns aber im heutigen Fall erstmal in einer ganz anderen Welt, nämlich in einer Welt des Bürgerlichen, des Harmlosen und des Geschniegelten, die sich dann aber als Pulverfass entpuppt. Wir sind in den frühen 50er Jahren in Ohio, Bay Village. Bay Village ist ein wohlhabender Vorort von Cleveland. Genau das, was du dir jetzt vorstellst, wenn du an einen wohlhabenden Vorort in den 50er Jahren denkst, also weiße Holzhäuser, Vorgärten, Ordnung.
Ich bin so bei so Desperate Housewives, nur halt in früher.
Ja, eher so.
So einzelne Häuser, die dann da immer so stehen.
Genau, weiße Holzhäuser, wohlhabende kleine Vorgärten, Menschen, die ihren Rasen mähen. Im Hintergrund läuft 50er Jahre Soulmusik, sowas in der Art. Ne?
Wo allen früher gesagt wurde, wenn du das alles erreicht hast, dann hast du es geschafft.
Ein
wenn
bisschen
du dieses
der amerikanische
Haus hat,
Traum, genau.
geheiratet hast und da dann zwei Kinder aufziehst und noch einen Hund hat, dann hast du es geschafft. Da musst du ganz glücklich sein und da wohnen nur Leute, die das jetzt alles haben und merken, ach fuck, das haben sie mir nur erzählt, das war es doch alles gar nicht. Naja, ich bleib da jetzt noch 50 Jahre. So.
Ein bisschen so. Ja, also ja, was man in Deutschland die Vorortsiedlung mit den Einfamilienhäusern nennen würde, aber in der 50er-Jahre-Variante, wenn in amerikanischen Filmen ein 50er, 60er-Jahre-Idyll gezeigt werden soll, dann wird sowas gezeigt.
Ich finde auch gut, wie ich das gar nicht abwerte.
Ja. Also du wertest es instinktiv wahrscheinlich ab, weil es heute auch um was Negatives geht, was da entspringt, aber grundsätzlich ist es ja erstmal ein Ideal. Also das ist ja eine Welt von, es gibt ja dieses, fällt mir gerade jetzt nicht ein, wie man das genannt, oder der Film Green Book zum Beispiel mit Viggo Mortensen und einem homosexuellen, dunkelhäutigen Jazzpianisten, der von ihm, das spielt auch in den 50er, 60er Jahren in einem solchen Umfeld, am Anfang zumindest. Es geht um eine Welt, in der Dr. Sam Shepard, unser heutiger Protagonist der heutigen Folge, ein Arzt, lebt. Dr. Sam Shepard lebt in den 50er Jahren in einem wohlhabenden Vorort und ist Arzt. Das ist eine Zeit, als man Ärzte noch wirklich als Götter in Weiß betrachtet. Ist ja bis heute ein Stück weit so. Meine Großeltern zum Beispiel, weiß ich noch ganz genau, mein Opa hat immer vom Chefarzt gesprochen. Wenn er in eine Klinik musste, dann musste immer der Chefarzt kommen. Das war ganz bedeutsam. Das war so eine ganz seltsame hierarchische Vorstellung davon, dass jemand, der irgendwie höher aufgestiegen ist als Arzt oder überhaupt den Status als Arzt hat, wenn schon kein besserer Mensch ist, dann ein gebildeterer Mensch ist mit einem besseren Hintergrund.
Aber wir sagen, klar, Ärzte sind auch wichtig, aber um Scooter zu zitieren, respect to the man in the ice cream van. Ja. Also alle Jobs sind wichtig.
Hast du denn mehr Vertrauen in Menschen, die Ärzte sind?
In Bezug auf was?
Alles.
Also operiert werden würde ich schon gerne von jemandem, der Arzt ist. Ja, sag ich dir ehrlich.
Respect to the man in the ice cream van.
Ja, der im ice cream van, der macht was anderes.
Ja, aber
Wichtiges,
wenn du jemanden kennenlernst und der sagt, ich bin Neurochirurg, wenn man ehrlich ist.
Denke ich dann Top-Typ oder was?
Nicht Top-Typ, aber also das Einzige, was man dann instinktiv schon mal denkt, ist, dass irgendeine Art von Bildungshintergrund vorhanden ist, weil nun mal niemand Neurochirurg wird, der in der 8. Klasse die Gesamtschule verlassen hat.
Nee, aber das heißt ja nicht nur, weil du das Privileg hast, auf ein Gymnasium zu gehen und irgendwie eine Kindheit oder ein Leben zu führen, was dir das ermöglicht, heißt ja nicht, dass du klüger bist als die Person, die nach der 8. Klasse von der Gesamtschule abgeht.
Gebildeter, ne?
Nö, du, ja, du bist gebildeter, klüger bist du nicht. Zwingend. Nee, du hast einfach nur Glück gehabt, Privilegien.
Aber, also zumindest als ich aufwuchs, war es immer so, wenn jemand sagte, er ist Arzt. Das ist so ein Etikett, finde ich. Das hat so ein Etikett. Ich bin Arzt, so wie Bankier. Es gibt so Berufe, die haben so eine seltsame Werthaftigkeit, die man zumindest, wenn man jung ist, in irgendeiner Weise.
Ja, natürlich. Ich würde mich auch für die Person freuen, würde sagen, good for you. Ich persönlich fände viel ansprechender, wenn jemand sagt, ich bin Krankenpfleger tatsächlich. Aber das ist ja eine persönliche.
Ich auch, Haltung. Aber also. Ich weiß nicht, man sollte Leute ja sowieso nicht nach ihrem Beruf bewerten, aber
ja, eben.
Trotzdem.
Ja, nein, Ärzte haben.
Wir sind dort in einer Welt der 50er Jahre,
ja.
In der wie soll man sagen, in der der Faktor Arzt zu sein, ja. Auf jeden Fall eine Bedeutung.
Also da gab es wenig prestigeträchtigere Jobs als Arzt wahrscheinlich damals.
Ja.
Also das ist wahrscheinlich, ja.
Wir sprechen nun von Dr. Sam Shepard, geboren 1923. Er ist selber aus einer Arztfamilie gekommen, Sohn eines Osteopathen. Ärzte sind ja oft, ehrlich gesagt, auch, so kenne ich das, ist ein bisschen wie bei Lehrern und bei Anwälten. Komischerweise wird der Beruf innerhalb der Familie weiter vererbt. Ich habe auch ganz viele Ärzte in der Familie. Sam tritt relativ früh schon in die Fußstapfen seines Vaters, studiert auch Medizin, ist in seinem sozialen Umfeld, so wird es nachher berichtet, sehr gut vernetzt, ist sportlich, wird als attraktiver Mann beschrieben und als Vorzeige-Ehemann und Vorzeige-Vater. Er ist verheiratet mit Marilyn Reese Shepard. Die haben eine gemeinsame Tochter und sie stellen nach außen hin das gemeinsame Familienideal dar. Also
natürlich.
Der 50er Jahre, gut aussehender Arzt mit gut aussehender Frau in einem schönen Haus mit einer Tochter. Also sagen wir mal, mehr kann das Idealbild nicht existieren. Wobei, wie wir immer wissen bei Friends in Crime und die uns jetzt zuhören, das Idealbild. Natürlich ist diese Ehe nicht ideal. Welche ist das schon? Allerdings in dem Fall ist es schon so, dass die beiden häufige und laute Streitereien haben, die dem Umfeld bekannt sind. Sam hat Affären, also hat auch geht fremd, zum Beispiel mit einer seiner Laborassistentinnen aus der Praxis, die er betreibt. Und ich zeige dir jetzt mal ein Bild der beiden. Wir dürfen
Nein.
mal wieder das Bild nicht zeigen, weil wir sonst dafür zahlen müssen. Oh aber Gott. Du kannst sie mal beschreiben.
Wow, also erstmal ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Soweit habe ich jetzt gar nicht zurückgedacht.
Ist 1953.
Aber klar, ja, die frühen 50er, ja. Es scheppert rein. Es sieht jetzt halt richtig historisch aus tatsächlich. Gerade in meinem Kopf war das Bild noch moderner. Aber ja, also er trägt einen Anzug mit.
Ich glaube, es ist das Hochzeits.
Ja, ich wollte gerade sagen, überall Blumen dran. Also er hat Blumen im Knopfloch, Blumen, wo das Einstecktuch reinkommt. Sie hat auch wahnsinnig viele Blumen im Haar. Ja. Sie hat so eine Frisur, diese in den 50er Jahren sehr definierten Locken. Also sie hat braune, etwas länger als schulterlange Haare und hat oben diese Tolle, die einmal so zurückgefunden wurde. Sieht eigentlich aus, als wäre der Lockenwickler noch drin. Und dann trägt sie auch sehr viele Blumen in den Haaren und einen relativ übergroßen Blazer auch. Es ist ein sehr dunkler Lippenstift, den sie trägt. Ich finde, das sieht immer creepy aus. Nein, die sehen aber ein bisschen wie alle alten Schwarz-Weiß-Fotos aus. Dadurch, dass man damals ja noch sehr lange stillhalten musste, damit das Foto was wird, musstest du einen neutralen Gesichtsausdruck wahren. Deswegen sehen, wenn ihr Fotos von der Hochzeit von euren Großeltern seht, die immer so unglücklich aus, weil die ja alle so fucking serious gucken mussten, weil die ungefähr 10 Sekunden in die Kamera geblickt haben. Und die sehen jetzt auch nicht gerade aus, als wäre es der glücklichste Tag ihres Lebens. Was aber auch an der Fotoart liegen kann. Aber nee, kein unattraktives Paar. Und wie immer bei Fotos von früher, ich kann gar nicht sagen, wie alt die jetzt. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, er muss ja irgendwas mit Mitte 30 sein oder so.
Anfang 30.
Als das passiert. Ja.
Die Leute sahen älter aus durch den Style, den sie getragen haben. Aber die Menschen sind, glaube ich, auch durch die Umstände ihres Lebens früher erwachsen gewesen und früher gealtert. Ne? Also,
ja klar, die sind ja auch so alt geworden.
Damals sahen 30-Jährige nicht aus, wie heute 30-Jährige aussehen. Und der Vorfall, über den wir heute sprechen, ereignet sich von dem 3. auf den 4. Juli, also in der Nacht des 3. auf 4. Juli 1954. Mhm. Abends hatten die beiden noch Gäste im Haus gehabt, also Freunde zu Besuch. Sam schläft später auf der Couch im Erdgeschoss ein. Das ist ein zweigestöckiges Haus und Marilyn ist ins Schlafzimmer gegangen. Und um 4.30 Uhr morgens ruft Sam nicht nur die Umgebung um Hilfe, sondern auch die Polizei, weil er Marilyn tot im Bett vorgefunden hat, mit massiven Kopfverletzungen. Sie ist brutal erschlagen worden. Überall ist alles voller Blut. Es gibt Blutspuren im Schlafzimmer, im Flur und auch im Kinderzimmer der Tochter. Und das Fenster im Wohnzimmer ist aufgebrochen und ein Fliegengitter. Amerikaner haben ja, zumindest ist das ein bisschen mein Klischeebild eines amerikanischen Hauses, oft Fliegengitter von dem Fenster, was man in Deutschland gar nicht so häufig hat. Und dieses Fliegengitter ist aufgebrochen. Und Sam sagt nachher gegenüber der Polizei aus, dass ein unbekannter Eindringling ins Haus eingebrochen ist, er mit ihm gekämpft hat und er bewusstlos geschlagen worden ist von diesem Mann. Und der Täter sei geflohen. Er hat erst diesen Täter gehört, als er ist auf der Couch aufgewacht, hat den Täter gehört, ist dann mit diesem Mann in den Kampf geraten. Der Mann wurde von ihm als buschhaarig beschrieben. Ich denke mal, sehr behaart ist damit gemeint. Oder
was ist denn buschhaarig?
Ich weiß auch nicht, ist eine seltsame Übersetzung.
Also betrifft das Kopf- oder Körperhaar?
Ich denke, es geht um einen sehr behaarten Mann, aber besonders, dass der halt eine sehr buschige Behaarung gehabt haben muss. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das gemeint
hat
ist.
Hat Chewbacca eine buschige Behaarung?
Ja, nee, der ist ja eher glatt.
Glatt behaart.
Buschhaarig wäre eher...
Mehr so Typ Rosettenmeerschweinchen?
Genau.
Kennst du die? Die
Rosettenmeerschweinchen.
Wo das
ja, genau, das ist ein Buschhaarig. Aber ich glaube, es war kein überdimensionales Rosettenmeerschweinchen, das ihn angegriffen hat.
Wissen wir noch nicht, Basti. Keine voreiligen Schlüsse, nichts ausschließen in den Ermittlungen.
Was bei den Ermittlungen auffällt, ist, dass es keine grundsätzlich klaren Anzeichen eines Einbruchs gibt. Es gibt dieses beschädigte Fenster, aber sonst halt ist nichts verwüstet worden. Und es sind auch keine Wertgegenstände gestohlen worden. Also man würde ja glauben, dass dann, nachdem Sam bewusstlos geschlagen wurde, das Haus durchwühlt wurde.
Naja, wenn ein Brecher aus Grund von Einbruch, Diebstahl, dann klar.
Die Tochter hat den ganzen Vorfall verschlafen.
Gott sei Dank.
Also die wacht erst auf, als schon die Polizei dort ist. Ich zeige dir einmal ein Foto des Schlafzimmers.
Das hätte ich lieber nicht gesehen jetzt.
Genau. Also es sind zwei Einzelbetten nebeneinander stehend, getrennt durch einen kleinen Tisch. Das hat
sieht
man
aus wie in der Pension.
Damals noch so gemacht. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie in der Pension. Und das Bett der Frau Marilyn ist von Blut getränkt, kann man nicht anders sagen. Also da sind
also von der Matratze sind fast 70% mit Blut.
Ja.
Wirklich und nicht besprenkelt, sondern komplett also ist in die Matratze eingesickert, eingesungen, das ist alles rot. Beziehungsweise schwarz-weiß ist.
Was glaubst du über die Aussage, dass dort ein Eindringling in dem Haus war? Also was würde dich stutzig machen bei der ganzen Aussage? Und das Kind schläft noch, ne?
Ja,
das
aber
auch,
wenn...
Also wenn es zu einem lauten Kampf im Wohnzimmer gekommen ist zwischen ihm und dem Einbrecher, würde man glauben, dass das Kind das vielleicht
hört.
Nicht verschlafen hat. Ne?
Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ist das Wohnzimmer? In welchem Stock ist das Kinderzimmer? Ist es am anderen Ende? Wie groß ist das Haus? Fällt mir jetzt natürlich dann schwer zu bewerten, aber wenn da wirklich Radau ist und da Sachen fliegen und so, dann hört man das wahrscheinlich im ganzen Haus. Auf der anderen Seite, manchmal haben Kinder einen wahnsinnig festen Schlaf.
Kann auch
sein. Also neben mir kannst du auch wirklich ein Feuerwerk zünden. Ich würde wahrscheinlich...
Bist du eine Tiefschläferin?
Ja, ja.
Ich bin ja mit einer Leichtschläferin zusammen und das ist echt krass. Meine Frau schläft, also bei dem kleinsten Geräusch wacht die auf. Wenn ich mich drehe, wacht sie auf und das ist teilweise echt hart für sie. In unserem Fall jetzt ist es so, die Polizei kommt, stellt den Tatort sicher, wobei leider auch im Rückblick die Tatortsicherung sehr schlampig erfolgt. Sie treffen Sam an, dessen Kleidung blutbefleckt ist, was aber auch gleich auffällt bei der Tatortsicherung. Wir befinden uns hier in den 50ern. Das heißt, die forensischen Beweise, die man sicherstellen kann, sind nicht vergleichbar mit heute. Es gibt kein DNA-Profil etc. Ich weiß nicht mal, ob man auf Blutgruppe testen konnte zu der damaligen Zeit. Und was auffällt ist, es ist sofort ein Medienecho da und die Nachbarn und Freunde, die dazugerufen werden, laufen auch durchs Haus. Das heißt, viele forensische Beweise, die man heute, man würde ja, wenn heute ein Mordfall passiert und ein Haus als Tatort angesehen wird, wird das ja abgeriegelt. Und zwar niemand darf da rein, außer die Ermittler. Man versucht sich hoch reinzuhalten, zieht Anzüge an. Das ist damals alles nicht. Sogar die Presse bekommt Zugang zu dem Haus. Dadurch entstehen auch die Fotos. Und die blutigen Möbel werden bewegt. Das heißt, viele Dinge, die man eigentlich bräuchte, um Ermittlungen anzustellen, werden zerstört oder beeinflusst. Und also das öffentliche Echo, dadurch, dass die Presse Zugang bekommt, wird auch gleich darauf aufmerksam. Direkt danach veröffentlichen verschiedene Zeitungen, unter anderem die Cleveland Press, sowas wie die örtliche Tageszeitung, einen wertenden Bericht über diesen Fall mit abgedruckten Fotos aus dem Haus und auch mit der Frage, und hier ist der Zeitungsbericht von 1954, why is Sam Shepard not in jail? Und das ist natürlich schon eine sehr, also gewichtende Berichterstattung, ne, die zu fragen, warum der Ehemann nicht im Gefängnis ist, weil die Polizei ihn halt erstmal nicht festnimmt, weil es keine direkten Hinweise darauf gibt, dass seine Geschichte falsch sein könnte.
Ja, und weil ja zum Glück auch, ich glaube schon in den 50ern, korrigiere mich, aber weil ja da auch schon das Prinzip galt, also, dass man unschuldig ist, bis man verurteilt wurde.
Das Prinzip gilt im Rechtsstaat schon sehr lange, richtig?
Ne, also.
Was glaubst du, wann wird so eine Berichterstattung ein Problem für die Wahrheitsfindung?
Ab da.
Ab da, ne? Ja, ist wirklich.
Ab Artikel 1 in der Cleveland Press. Also, ja.
Ja, heute würde, ich meine, wie würde man heute darauf reagieren? Ich glaube, dass eine Zeitung heute, also dass das alles reglementierter geworden ist und dass man heute natürlich, stell dir mal vor, heute würde eine Zeitung eine so offene Schuldanfrage an jemanden stellen, der am Ende nicht schuldig ist. Da könnten die Klagen, die daraus ergehen, faktisch ein Medienhaus ruinieren. Dementsprechend würde man sowas heute so nicht mehr formulieren.
Aber es gibt ja genug Medien, die auch jetzt egal in welchen Bereichen, ich sag mal, die Headlines irgendwie hinkriegen. Oft ist es ja dann eher so heutzutage, dass sie einfach ein Fragezeichen, und das ist in dem Fall ja auch, es ist ein Fragezeichen im Satz.
Das stimmt.
Und deswegen, weil es keine Aussage ist, sondern eigentlich nur eine Frage, ist es, glaube ich, kannst es schwer anzeigen. Wenn zum Beispiel jetzt die Zeitung, damit ihr wisst, es ist eine Silbe, wenn die jetzt titelt, ist er ein geisteskranker Mörder? Und dann kommt der Artikel, genau, Fragezeichen, dann kommt der Artikel, der das beantwortet mit, wissen wir nicht, dann sind die, glaube ich, fein raus, weil sie ist ja nicht als Aussage. Also ich bin mir nicht genau sicher, wie das gehandhabt ist. Es ist bestimmt auch irgendwie, kann man in jedem Fall individuell diskutieren oder müsste man, aber die arbeiten auch schon damals mit diesen Fragezeichen und so eine Teilbehauptung, weil die Frage, warum ist der nicht im Gefängnis, ist ja erstmal noch nicht.
Es gibt auf jeden Fall sehr schnell ein Medienecho zu der ganzen Situation. Ich meine, grundsätzlich ist da erstmal ein Raubmord passiert, ein vermuteter Raubmord, und eine Frau ist ermordet worden, der Ehemann ist angegriffen worden. Es ist eigentlich seltsam, dass es direkt so ein Medienecho gibt. Auf der anderen Seite leben wir da lange, lange in Zeiten vor Social Media und großer Berichterstattung. Natürlich sind solche Dinge Aufreger.
Ja.
Ne?
Ja,
und der öffentliche Druck steigt täglich auf die Ermittler, festzustellen, wer diesen Mord begangen hat. Sam wird mehrfach befragt und auch seine Affären werden öffentlich, also dass er seine Frau betrogen hat. Mhm. Und dann kippt relativ schnell das Bild vom angesehenen Arzt und Mediziner zum Mordenster oder zum mordenden Monster. Ergebnis ist, dass Sam Shepard dann wirklich von der Staatsanwaltschaft angeklagt wird mit dem Vorwurf des Mordes. Und damit beginnt einer der umstrittensten Prozesse der US-Justizgeschichte.
Aber interessant, ne, dass Menschen das so sehen. Also das sind jetzt natürlich nicht die genauen Zahlen aus der Statistik, aber soweit ich das weiß, sind irgendwie 40% der Menschen schon mal fremdgegangen. Aber das sind nicht alles automatisch Mörder.
Das ist richtig. Und das
sitzt, wenn ich da richtig liege.
Das ist auch nicht gleichbedeutend, ne? Ja. Das ist, bist du schon mal fremdgegangen?
Nee, aber ich kenne Leute, die fremdgegangen sind, und ich kann dir mit Sicherheit sagen, das sind keine Mörder oder Mörderinnen.
Frauen gehen häufiger fremd als Männer.
Ja, es sind, glaube ich, so, ich sag mal, 40-43%. Also der Unterschied, das sind jetzt nicht die genauen Zahlen, aber der Unterschied ist nicht übertrieben krass.
Nee, aber Frauen sind besser darin, das zu verbergen. Angeblich. Wird behauptet, ich kann es nicht, aber
Ja, weil ich glaube, das ist individuell, ne? Oder? Ob man das, ich weiß auch nicht. Was heißt verbergen, dass man es nicht sagt oder,
ja,
also oder gut auf dem Telefon den Chat verstecken?
Nee, aber auch das Geheimhalten davon und so angeblich, rein statistisch, fällt Frauen leichter.
Okay.
Männer sind stumpfer, döver, ungeschickter im
Oder die Frauen sind besser im Suchen als die Männer.
Das kann auch
das
sein.
Das weiß man ja nicht.
Ah, ist eine interessante Theorie. Ja, kann auch sein.
Ah, ja, ja. Zwei Köpfchen hier bei Friends in Crime zusammen.
Also, natürlich ist jetzt auch die Frage, wenn die Medien Urteil schon so gefällt haben wie da, also klar, wenn die Cleveland Press schon schreibt, warum ist er nicht im Gefängnis, auf Deutsch, da ist ja nicht die Frage, warum wird er nicht vor Gericht gestellt, sondern warum ist er nicht im Gefängnis. Mhm. Da ist die Schuldfrage ja schon geklärt.
Ja,
und wir befinden uns in einem Justizsystem, was das amerikanische Justizsystem unterscheidet sich ja ganz grundlegend vom deutschen. Wir haben dort ein Jury-Justizsystem, ja, das heißt 12 Geschworene, die angeblich unbeeinflusst sein sollen. Und ich finde das amerikanische Justizsystem sehr fraglich. Also es gibt genug Geschichten oder genug Fälle in der Vergangenheit, die ganz klar von rassistischen oder zumindest von rassistisch orientierten Juries getroffen wurden, wo Schwarze entgegen Freiheits, also zum Beispiel The Hurricane, bekannter Boxer, dargestellt von Denzel Washington in einem Film, den ich leider nie gesehen habe, soll aber ein sehr guter Film, ist ein klassischer Fall von Justizungerechtigkeit, wo jemand wegen eines Mordes verurteilt wurde, weil in der Jury halt 12 weiße, alte Männer saßen, ja, in den 70er Jahren, also zu einer Zeit, wo Rassismus noch salonfähiger war als heute. Das System, dass da 12 angeblich Unabhängige über jemanden und sein Leben entscheiden, ohne jegliche Rechtkenntnis, halte ich für sehr schwierig. Ja. Aber es ist in der amerikanischen Kultur so stark verortet. Und ich finde es auch immer schon, ich gucke gerne so Gerichtsserien und so, ich finde es immer schon spannend, dass in den meisten Gerichtsserien geht es gar nicht so sehr um den jeweiligen Prozess, sondern es geht also schon
die Auswahl der Geschworenen. Ja.
Also das beweist ja, also allein, ich habe letztens eine Serie geschaut, Lincoln Lawyer, eher schwach, aber als so simple Unterhaltungsserie kann man sich die anschauen, wo es 80% um die Auswahl der Jury geht. Und ich
ja,
meine,
ja,
das beweist ja schon, dass das System false ist oder belastet ist, wenn die Anwälte nichts anderes tun, als zu schauen, wen möchte ich denn in meiner Jury haben, weil ich glaube, dass die Jury-Zusammensetzung, alte Dame oder dunkelhäutiger Mann oder was auch immer, dass die Jury-Zusammensetzung ein Ergebnis vorausgibt oder ein Ergebnis wahrscheinlicher macht. Das beweist ja schon komplett, dass das System eben nicht neutral ist.
Ja, also ich bin so glücklich mit unserem Rechtssystem hier, wo hoch ausgebildete, intelligente und ich glaube auch natürlich, das funktioniert nicht immer, das hören wir natürlich auch in Crime-Fällen, aber größtenteils neutrale Richter darüber entscheiden und nicht eine 12-köpfige Jury, weil selbst wenn, also jeder hat ja Bilder im Kopf, jeder hat Klischees im Kopf, ob sie rassistisch sind, ob sie sexistisch sind, ob es einfach nur private Muster sind, die irgendwas mit einem machen. Und wenn da einfach so 12 Leute sitzen, die das einfach, die können ja komplett unreflektiert in ihrem Leben bisher sein, das wissen wir ja nicht so. Oder wer weiß was, dass die darüber entscheiden, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich bin so froh, dass ich mich dem nicht aussetzen muss, also.
Der Mordprozess gegen Sam Shepard beginnt im Oktober 1954. Wie zu erwarten, war es der Gerichtssaal übervoll. Das Medienecho ist ja auch riesig. Die Presse sitzt natürlich mit im Zuschauerraum. Es sind überall Fotografen, Reporter, genau wie man sich das klischeeig vorstellen würde. Und wichtig im Kontext, was man heute so nicht mehr machen würde, die Jury ist nicht isoliert. Die sitzen teilweise direkt neben den Journalisten. Die Juroren sind nicht, heutzutage werden die abgeschirmt von der Öffentlichkeit, die Namen werden nicht bekannt gegeben, die haben keinen Zugriff auf direkte Social Media etc., damit man eben genau das vermeidet. Das Jury-System ist immer noch sehr kritisch zu sehen, aber man versucht natürlich heute, Beispiel, es geschieht ein öffentlichkeitswirksamer Mord, und man versucht die Jury von der Öffentlichkeitspresse, also von Einflusszeitungen, Fernsehen etc. fernzuhalten, damit es nicht zu einer Beeinflussung kommen kann. Das war damals nicht so. Das heißt, die Jury hat Zugriff auf Radio, auf Fernsehen, auf Zeitungen und sie kriegen auch die öffentliche Meinung mit. Der Richter lässt das zu, Die Verteidigung protestiert dagegen, aber erfolglos. Es wird also trotzdem zugelassen. Mhm. Und die Medien zeichnen ein ganz klares Bild von Sam Shepard, der reiche, wohlsituierte Ehemann, der seine Frau betrügt. Die Affären, die er hat, werden als Motiv gedeutet. Und es geht gar nicht so sehr um die Beweise, die jetzt für oder gegen diesen Raubmord sprechen, sondern es geht um die moralische Frage, hat dort jemand seine Frau betrogen und sie am Ende aus dem Weg geräumt? Findest du, dass Moral ein zulässiges Mittel in einem Gerichtsprozess ist? Also ist jemand mehr zu verurteilen, der seine Frau betrogen hat?
Überhaupt nicht.
Nö.
Also
in meiner Sicht auch nicht.
Der bekommt natürlich das gleiche Gerichtsverfahren. Ich meine, manchmal gibt es ja, das wird ja auch teilweise als Indizienkette dann gelten gelassen, gibt es, wenn es Muster gibt in der Persönlichkeit einer Person, die sich immer wieder wiederholen.
Kommen wir zur Beweislage, die es gibt in dem Prozess. Sie ist dünn. Es gibt keine Tatwaffe, mit der angebliche Mörder Marilyn erschlagen haben soll. Es gibt natürlich Blutspuren, aber keine, die Sam direkt überführen würden. Es gibt keine Zeugen für die Tat, die Tochter hat geschlafen. Hm. Die Staatsanwaltschaft, die gegen Sam klagt, argumentiert mit den Eheproblemen, mit den Affären und dass er widersprüchliche Aussagen vor der Polizei getätigt hätte. Leider ist nicht belegt, was diese widersprüchlichen Aussagen sein sollen.
Okay.
Die Verteidigung geht ganz stark auf die Fremdtätertheorie, also die Aussage, die Sam Shepard getätigt hat, dass jemand ins Haus eingebrochen ist, ihn überwältigt hat und dann seine Frau erschlagen hat. Außerdem bringt die Verteidigung vor, dass es halt eine mangelhafte Tatortsicherung gab. Das haben wir auch schon gesagt. Also ich meine, das wäre heute in dieser Art und Weise nicht denkbar.
Nee.
Aber ist ja trotzdem ein Argument, wo man mitgehen kann. Wenn der Tatort nicht ordentlich gesichert wurde und wenn nicht ordentlich geschaut wurde, welche Spuren sind denn da, dann kann man halt auch verargumentieren, dass Spuren übersehen wurden.
Ja, heute könntest du damit den ganzen Prozess kippen, klar.
Ja. Die Stimmung im Saal und die Atmosphäre ist ganz klar gegen Sam Shepard. Das heißt, jede Geste, jede Bewegung, die er macht, wird interpretiert und von der Presse aufgegriffen. Es ist halt ein Fall mit einem riesigen Medienecho, auch weil es dort um die typical American Dream Family geht.
Natürlich.
Die dann zerstört wurde, vermutlich durch einen Fremdgänger. Da ist natürlich in diesem sehr konservativen, wohlhabenden Umfeld ist dieses Thema des Fremdgehens und der moralischen Bewertung auch noch mal höher als heute. Hier ist ein Bild von Sam Shepard im Gerichtssaal. Kannst du ja mal beschreiben, wenn du möchtest.
Das ist auch alles 50er da, die Einrichtung, die Lampe, 50er. Die daneben
die
steht. Die Socken bei ihm, genau, er trägt diese Karo-Socken heißen die, glaube ich. Dazu trägt er so Lackloafer, aber dann trägt er seine Arztklamotten, weil hinter ihm sitzen alle in Anzügen und er ist komplett in weiß gekleidet und hat so ein, eigentlich wie so ein Arzt-OP-Shirt an in weiß und irgendeine weiße Hose.
Also es schreit ganz klar 50er Jahre, ne? Schwere Holzmöbel, Gerichtssaal, hinter ihm alle in Anzügen und er selbst in einer nachdenklichen Pose in einem, ich vermute, Untersuchungshaftsoutfit. Der Prozess dauert gar nicht mehr so lang, 1,5 Monate, und am 21. Dezember 1954 ergeht dann das Urteil. Die Jury spricht Sam Shepard schuldig des Mordes.
Okay.
Es wird eine lebenslange Haft verhängt und die Medien feiern das Urteil. Also er wird ja sowieso als Monster dargestellt. Die Familie von Sam Shepard, also die Eltern und Angehörigen, sind entsetzt und die Verteidigung spricht von einem Justizversagen. Sam Shepard weicht nicht von seiner Aussage ab, dass er unschuldig ist. Und er wird dann ins Staatsgefängnis von Ohio gebracht. Was glaubst du, was das in jemandem auslöst, der unschuldig im Gefängnis sitzt? Das ist ja.
Wissen wir ja nicht, aber ja, also wir wissen ja nicht, ob er unschuldig ist. Aber wie lange ist er jetzt verurteilt worden?
Er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In den USA heißt es ja 25 to life, wobei ich nicht weiß, wie das in den 50ern war. Also heutzutage gibt es ja diese Regelung, 25 to life bedeutet lebenslang. Das heißt mindestens 25 Jahre und im Zweifelsfall dann halt bis zum Ende deines Lebens. In den USA gibt es ja auch diese seltsamen Konsekutivstrafen, wo dann Strafen addiert werden. Und da gibt es aus dem schönen Film ich glaube, Boris Karloff von Woody Allen schon den Gag, wo er zu 6000 Jahren Haft verurteilt wird, aber bei guter Führung kommt er nach der Hälfte raus. Und Toll. Das ist ja auch wirklich, es gibt ja in den USA wirklich dann Strafen von 640 Jahren, wo man dann so denkt, also wer hat denn das gedacht, dass das jetzt eine sinnige Formulierung ist? Aber das ist halt Beamtendeutsch dann oder Beamtenenglisch.
System. Ja, okay. Also er ist jetzt im Gefängnis, sitzt über auf jeden Fall 25 Jahre. Also das, wie du gerade sagst, ne, wenn er es jetzt nicht war, weil er ist ja bei der Version geblieben, dass er das nicht war, und das denken wahrscheinlich auch alle, die uns jetzt zuhören, was ist denn jetzt mit dem Wrestling? Da muss ja noch was kommen. Ja, also komm, entweder noch. War er Arzt für Wrestler oder der eigentliche Mörder war ein Wrestler oder so. Es muss ja eigentlich noch irgendwie weitergehen, deswegen.
Der Vater vom Undertaker war eigentlich.
Genau so, nein, aber deswegen bin ich jetzt nicht sicher. Deswegen ist die ganze Zeit mein unterschwelliges Gefühl, was mich ja jetzt auch schon beeinflusst, er war es nicht. Und irgendwas kommt da jetzt noch, weil der Wrestler ja noch vorkommen muss in der Geschichte. Aber davon jetzt mal ab, wenn wir davon ausgehen, er sitzt jetzt im Gefängnis und er war es wirklich nicht. Das ist ein Ausmaß an Hilflosigkeit, was da mit einem geschehen muss. Dieses Gefühl von, ich glaube, du kannst das Urteil gar nicht akzeptieren oder gar nicht fassen in dem Moment, wo das fällt, weil du ja weißt, dass du es nicht warst.
Das muss unvorstellbar schrecklich sein. Plus die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Unschuld noch beweisen kannst, wenn dieses Urteil einmal über dich gefällt wurde, ist, glaube ich, sehr schwer. Es passiert aber etwas in diesem Fall. Er sitzt fast 10 Jahre im Staatsgefängnis von Ohio ein. Aufgrund seiner großen Medienbekanntheit wissen natürlich auch die Mithäftlinge, wer er ist und was er angeblich getan hat. Er wird sehr viel angefeindet und angegriffen. Mhm. Er bleibt in seinem Job ein Stück weit aktiv, auch wenn er seine medizinische Zulassung verliert. Das heißt, er behandelt auch Menschen im Gefängnis. Und natürlich ist es eine starke psychische Belastung, weil er nach seiner Erwartungshaltung den Rest seines Lebens in diesem Gefängnis sitzen wird. Seine Familie, seine Eltern, seine Schwester kämpft draußen weiter für seine Freilassung. Und es gibt halt jetzt auch einen Wandel in der Geschichte, dass auch es Journalisten gibt, die nochmal nachhaken und anfangen, Zweifel anzumelden, ob dieses Urteil damals angemessen war.
Okay.
Dann wird es juristisch neu geprüft, weil dieses Urteil als ein Stück weit es wird als Zeichen von Medienjustiz gesehen, weil nun mal seine öffentliche Verurteilung lange vor seiner gerichtlichen Verurteilung kam. Und es wird vermutet, dass dieses Verfahren unter voreingenommenen Gründen gehalten wurde. Also, dass die Jury nun mal beeinflusst war. 1966 landet, also 12 Jahre nach seiner Verurteilung, landet der Fall dann vor dem US Supreme Court, also was wir hier oberstes Landesgericht nennen würden, glaube ich.
Ja, also es wird neu aufgerollt.
Es wird neu aufgerollt. Die Argumentation dafür ist, dass sein Recht auf ein faires Verfahren verletzt wurde und dass es halt eine Medienbeeinflussung der Jury gab. Es wird nach relativ kurzer Zeit vom Supreme Court ein Urteil gefällt, nämlich dass das Verfahren verfassungswidrig war und der Schuldspruch gegen Sam Shepard wird aufgehoben. Es kommt also zu einem neuen Prozess. Das ist noch nicht, dass er nicht verurteilt wird, sondern es kommt halt zu einem erneuten Prozess. Denk mal dran, wo du vor 12 Jahren warst. Diese Zeit in nur Gefängnis sorgen, und zwar unter den Haftbedingungen der späten 50er Jahre.
Mhm.
Das ist schon krass. Deswegen wird ja Leuten, die zu Unrecht verurteilt wurden in den USA, in Deutschland ist das oft sogar, also da bin ich eher in den USA, die Reparationszahlungen, die Leute dann kriegen. Ja, in Deutschland ist das manchmal auch, wirklich affig. Dann, wenn Leute 30 Jahre im Gefängnis waren, kriegen die dann irgendwie 100.000 Euro und denkst du, ey, da kannst du dir ein schönes Auto von kaufen. Und du hast 30 Jahre deines Lebens verloren. Das ist
ja, wie viel ist die Freiheit wert, ist dann die Frage.
Das ist einer meiner Albträume. Also ich habe so wiederkehrende Albträume. Einer davon ist, im All ausgesetzt zu sein. Einer ist wegen irgendeinem
Nur 100.000 Euro zu haben.
Nee, ja, das wäre wirklich viel.
Da war ich nachts schweißgebadet auf.
Nur 100.000
Euro. Denk mir so, oh mein Gott.
Nee, mein Traum ist wirklich so dieses, der Prozess von, ist der Urteil oder das Prozess? Der Prozess von Kafka, wo jemand verurteilt wird, ohne zu wissen, wofür oder warum. Da wird jemand vor Gericht gestellt und wird verurteilt. Das gesamte Buch dreht sich eigentlich darum, dass er sich immer fragt, warum. Und ich habe auch so Albträume, wo ich zu irgendwas verurteilt werde und gar nicht weiß, warum.
Aber Basti, hässlich ist keine Straftat.
Du bist so ein Arschgesicht.
1966. Ich bin wirklich innerlich hässlich.
Du bist
wirklich
innerlich, ja. Ekelhaft. Aber auch äußerlich ist nicht so doll.
In mir drin ist einfach 50er-Jahre-Knaster. Ist einfach nur düster, der Ort. Ekelhaft.
1966 kommt es dann zu einem neuen Mordprozess gegen Sam Shepard. Diesmal unter anderen Bedingungen. Natürlich, das Medienecho ist wieder riesig, aber es gibt eine viel strengere Prozessführung. Die Jury wird abgeschirmt. Es gibt keine Medien mehr im Gerichtssaal. Das heißt, es ist ein ruhiger Gerichtsprozess. Die Staatsanwaltschaft bringt im Kern dieselben Indizien vor, nämlich dass Sam Shepard sehr wahrscheinlich diesen Mord selbst begangen hat und nicht, es gar keinen, also dass er sich den Intruder nur ausgedacht hat. Okay. Die Verteidigung legt mehr Fokus darauf, dass der Tatort nicht gesichert wurde, dass es diesen Alternativtäter gab und dass es halt massive Fehler im ersten Verfahren gab. Ergebnis nach mehreren Monaten, Freispruch für Sam Shepard.
Krass.
Er wird nach 12 Jahren als freier Mann entlassen. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Boah.
Genauso wie das Urteil, was er wahrscheinlich auch erstmal hat verarbeiten müssen über Wochen. Wahrscheinlich genauso. Man kann es in dem Moment nicht annehmen, verstehen, erfassen.
Die Welt hat sich halt auch geändert, ne? Also das ist einfach 12 Jahre.
Die sind weg. Die sind einfach weg.
Ja. Also krass. Gerechtigkeit kann man das wahrscheinlich nicht mal nennen. Ne?
Aber nee.
Und da es so ein großes Medienecho gab zum Fall, ist es natürlich auch so, dass die Rückkehr in ein normales Leben sehr schwierig ist. Die Tochter ist 12 Jahre älter geworden. Sam Shepard versucht, in ein normales Leben zurückzukehren. Aber der Ruf ist zerstört, er kann nicht mehr als Arzt arbeiten, die Patienten bleiben weg und die medizinische Karriere, auch wenn er seine Zulassung wieder hat, ist faktisch beendet.
Ja.
Das heißt, er gerät in eine Spirale des Negativen, er ist psychisch angeschlagen, er beginnt zu trinken, finanzielle Schwierigkeiten, weil er seinen Job nicht mehr ausüben kann. Und in der öffentlichen Meinung wird er weiterhin als der Arzt, der seine Frau ermordet hat, gesehen.
Wir wissen ja aber auch nicht final, ob es war oder nicht. Wir wissen nur, es gibt nicht genug Beweise, um ihn schuldig zu sprechen.
Es ist.
Aber es gibt auch keine, um ihn definitiv freizusprechen.
Alternativtäter ist nie gefunden worden. Es wurde nie bewiesen.
Ah, okay, auch in der Zukunft.
Die Beweise sind nicht da. Und es ist so, die Patienten bleiben weg, keine Klinik will ihn mehr einstellen und am Ende ist sein Name, Sam Shepard, untrennbar mit diesem Mord verbunden. Nun mal. Egal, ob er ihn getan hat oder nicht. Wir leben in Zeiten, in denen einfach verschwinden oder eine neue, also ich weiß nicht, inwieweit es dort so einen Schutz für Freigesprochene gab, ob er jetzt eine neue Persönlichkeit hätte annehmen können unter neuem Namen. Aber wenn du einmal, wir sprechen ja auch von einem viel zentralisierten Medienzirkus. Also damals gab es ein oder zwei Fernsehsender, es gab zwei oder drei lokale Zeitungen und wenn du einmal mit so einem Fall, dann kennt jeder dich im Umkreis von 500 Meilen. Und jeder weiß, wer du bist. Jetzt kommt es aber zu dem, was ich am Anfang angedeutet habe.
Jetzt kommt das Wrestling. Ladies and Gentlemen, please welcome to the ring Sam Shepard. Ich weiß nicht.
Warte ab. Richtig, so ist es. Er kommt Ende der 60er Jahre mit der lokalen Wrestling-Szene in Berührung. Damals war Wrestling aber nicht dieser massive Massensport, den wir heute haben oder erst recht in den 90er Jahren. Wo wirklich Stadien gefüllt wurden, sondern Wrestling ist so eine Mischung aus so einer Jahrmarktattraktion, einem Wanderzirkus.
Ja, Freak-Circus.
Auch Sport, genau. Ah. Und zu der damaligen Zeit gab es noch diese kleinen Wrestling-Shows, lokale Promoter und das große Versprechen von einer großen Kampfshow. Und
moderne Gladiatorenkämpfe.
Genau, bis heute lebt das Wrestling ja von dieser Clanverteilung von Gut und Böse. Es gibt die Faces, das sind die Guten. Es gibt die wie Hulk Hogan, die Großzeit ihrer Karriere Faces, also positiv sind und dann zu Villains werden. Das ist Hulk Hogan ja irgendwann auch mal geworden. Und diese klare Verteilung von Gut und Böse ist ein ganz klares Indiz für oder ein ganz klares Item, was im Wrestling verwendet wird.
Wo siehst du dich, Basti, wenn du jetzt Wrestler wärst?
Ich bin aber ein kleines Babyface, ne?
Ich glaube auch, du bist
hier Basti.
Ja, ja.
Basti Babyface Bielendorf.
Aber ich hätte so Bock auf die. Ich liebe ja auch böse Rollen, auch ich habe ja Musical studiert.
Du wärst
auf jeden
Fall, du wärst Evil Sandra.
Ah, meine Traumrolle ist ja tatsächlich Millicent Clyde in Paddington. In einem Musical, das ist ja die Böse, die Tiere ausstopft. Ich liebe auch so Cruella de Vil, Ursula, die Meerhexe von Ariel.
Ich will auch Maleficent. Viel mehr an deiner echten Persönlichkeit.
Liebe die alle. Ich liebe Bellatrix Lestrange, also alle Charaktere, die vermeintlich naja, vermeintlich böse ist in dem Fall, die böse sind, macht zu spielen so viel Bock. Ich hätte mehr Bock auf die andere Seite gehabt, aber dann hätten wir uns einen guten Kampf liefern können und das wäre auch schön.
Das wäre wundervoll. Ich würde dich gerne mal, also...
Totspucken.
Ja, nee, einfach aus dem Ring werfen. Sam Shepard hat natürlich den großen Vorteil, als er in die Welt des Wrestlings eindringt, dass er schon eine bekannte Persönlichkeit ist und dass seine eigene Geschichte eigentlich auch schon eine Figur bildet. Also er ist ein Mann, der aus dem Gefängnis entkommen ist. Er ist ein Mörder, der freikam. Und er ist ein Arzt, der ein hohes öffentliches Ansehen hatte, das verschwunden ist. Und sein Wrestling-Name... Das
oh, lass mich mal raten. Also du hast, also er ist ein Arzt, er ist ein Mörder und was war das andere?
Er ist jemand, der im aus Gefängnis dem Gefängnis freigekommen ist.
Okay, also auf jeden Fall ja dann was mit Mörder oder Killer oder Slaughter. Slaughter finde ich gut. Dann er Dr. ist Arzt. Zum Beispiel, ich würde Dr. Slaughter fresh from prison.
Es ist weniger kreativ, aber ach, passt schade. Trotzdem. Er heißt Killer Shepard. Was natürlich dahingehend, dass er als Killer vermutet wurde oder angeklagt war, schon absurd ist eigentlich. Mhm. Die Figur ist, also später wird er auch teilweise The Fugitive genannt. Das ist ja in der Wrestling-Branche so, dass Leute auch ihren Namen wechseln.
Ja.
Das gibt es in der Vergangenheit, das gibt es in der Jetztzeit auch noch. Also Hulk Hogan hieß, glaube ich, am Anfang auch, er hat unter seinem normalen Namen Terry Bollea gekämpft. Oder auch der Undertaker war vorher ein anderer. Das ist nicht ungewöhnlich.
Okay.
Diese Figur des Killer Shepard ist bewusst provokant angelegt und spielt natürlich mit dem Image, dass es um einen potenziellen Mörder geht, der als, er wird nicht als geläuterter Held inszeniert, sondern als Bösewicht, als dunkle Gestalt, trägt auch ein dunkles Outfit mit einer dunklen Maske. Seine sportlichen Fähigkeiten sind eher gering, sondern es geht um das Präsentieren dieses Mannes. Am Ende ist es, ja, ehrlich gesagt, ein absurdes Vorführen. Ja, und
aber es ist ja auch immer im, ich sag jetzt mal, im Wrestling, in diesem gesamten Game so gewesen, dass die Geschichte und alles, was drumherum erzählt wird, neben den Dingen, die im Ring passieren, ja enorm wichtig ist. Also die hauen sich ja nicht nur aufs Maul, es geht ja auch ganz viel um Spannung, Spannung aushalten, Backstories. Das ist ja fast wie eine Soap, wo die sich in die Fresse hauen. Also wie du sagst, diese Fäden und so, das ist ja alles geskriptet und weit angelegt. Das ist im Grunde wirklich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gut, genau, auf die Fresse, schlecht auf die Fresse.
Genau. Genau, so ist es. Also es ist wirklich dieses, da wird eine Story etabliert, die in irgendeiner Weise ausgeschlachtet wird. Ja. Natürlich ist es im Grunde ein großer Vorteil, wenn du jemanden hast, der schon mit einer Story kommt.
Eben, er hat sehr einfach. Ich muss sagen, von den Wrestlern heutzutage, ich bin jetzt nicht mehr so im Game. Also es war eher mein 90er-Jahre-Jugendding. Aber ich kenne ja noch zum Beispiel Sheamus.
Sheamus.
Kennst du den, mit den roten Haaren?
Oder
ja?
Schotten, ja, ja.
Der ist, ich würde sagen, also er ist nicht nur wahnsinnig blass, er ist fast durchsichtig, kann fast durchgucken und hat so knallrote Haare, Sheamus. Und natürlich Roman
The
Reigns.
The Rock.
The Rock war auch eine Zeit lang mal Wrestler, stimmt.
The Rock ist Wrestler von Geburt an. Also in Geburt
jetzt
an.
Jetzt macht er ja was anderes.
Kommt aus einer, ja, aber The Rock ist wahrscheinlich der größte Star, der jemals aus dem Wrestling gegangen ist.
Also aber mittlerweile poolt The Rock sich ja nur noch Kevin Hart aus dem Arsch.
Nein, nein, er macht jetzt wieder Wrestling. Ja, 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 ist wieder, er hat die Wrestling-Liga sogar teilweise übernommen oder so, egal.
Das finde ich für die Knochen mit Ende 50 eine gute Idee.
Ja, gut. Damals sind Wrestler auch von der Optik her noch anders gelagert als heute. Ich habe hier auch ein Bild von
ihm. Ach, schade.
Also er ist schon durchtrainiert.
Doch,
schon
fit ist er, aber jetzt
heute. Man sieht
heute
Bauchmuskeln, aber heutzutage, damals war Steroidmissbrauch und so ja nicht so Thema. Heute sind Wrestler oder besonders Ende der. Das ist auch einer der Gründe, warum 80% der Wrestler meiner Jugend einfach tot sind. Also wenn ich dir jetzt die Zahl, wenn ich dir mal aufzähle, wer aus dem Kopf mir einfällt, wer tot ist. Chris Benoit, The British Bulldog, Ultimate Warrior, Hulk Hogan mittlerweile auch, sehr, sehr viele, Yokozuna, du kannst die Liste, also wenn ich Wrestler meiner Vergangenheit, meiner Kindheit google, sind Randy Savage, Macho Man,
nicht
die
mehr
sind
viele
alle
da,
tot,
ja, stimmt.
Weil die halt nun mal an den Langzeitwirkungen erstens des Steroidmissbrauchs, weil die waren alle aus Steroiden in den 80er Jahren, 90er Jahren.
Ja, ja, zusammengebaut.
Plus dieser extremen körperlichen Belastung, plus natürlich Alkohol, Medizincocktails, was auch immer, die haben sich, also die allerwenigsten sind noch am Leben.
Also wäre er später gewesen, hätte er sich The Steroid Slaughter nennen können.
Genau. Für ihn ist es eine Einnahmequelle, eine Bühne und natürlich auch ein Stück weit eine Möglichkeit, zurück die Kontrolle über seine Erzählung zu gewinnen. Aber ehrlich gesagt auch in gar nicht so einer positiven Weise, weil er tritt da ja als potenzieller Killer auf.
Genau, obwohl er freigesprochen ist. Das ist so, ich glaube, es ging ihm wirklich nicht gut.
Nee, es ging ihm auch nicht gut. Er war zu der Zeit schon alkoholabhängig. Shit. Sein Gesundheitszustand war angeschlagen und diese harten körperlichen Matches tun ihr Übriges, um ihn zu ruinieren. Seine Wrestling-Karriere ist nicht sonderlich lang und er schafft es auch nie in die bedeutendsten Wrestling-Ligen der damaligen Zeit. Die World Wrestling Federation gab es zu der Zeit noch nicht. Es gab so regionale Ligen. Er wird also nicht zu einer nationalen Berühmtheit, aber die Symbolkraft seines Auftritts bleibt enorm. Und am Ende tut er das ja auch zum Überleben. Also was glaubst du, dass das eher eine Selbstauslieferung oder eine Selbstbemächtigung ist an seiner eigenen Geschichte?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Fairerweise müsste man sagen, das kann wohl nur er beantworten, aber...
Es ist schon makaber irgendwie.
Ja, weil wenn er wirklich... Er ist ja die ganze Zeit dabei geblieben, ich war das nicht. Das war ein Einbrecher. Und dann aber das Narrativ von dem Killer wieder nutzen...
Also, wenn ich heute Berater wäre und ich wäre Berater dieses Menschen, hätte ich ihm davon abgeraten. Wir sprechen aber natürlich auch von Zeiten, wo, du musst dir vorstellen, wohlsituierte Verhältnisse, wohlhabender Mann, tief gefallen, ins Gefängnis, ja. 10 Jahre, 12 Jahre, kommt raus, kriegt keinen Job mehr, alkoholabhängig, körperlich angeschlagen.
Ja, alternativlos war das fast.
Also, wir sprechen ja nicht von einem Sozialstaat in den USA, bis heute nicht und damals auch recht nicht. Also hast du kein Arbeitslosengeld bekommen.
Ich hätte ihm jetzt, wie du als PR-Berater, wahrscheinlich von abgeraten, aber in erster Linie wahrscheinlich auch als Freundin gesagt, Sam, wir finden einen anderen Weg. Ja. Wobei ich nicht weiß, welcher das sein soll gerade, aber ja.
Es gibt keine Aufklärung, wer der eigentliche Täter gewesen ist. Und am Ende wird dieser Fall zu einem Lehrstück für Medienmacht. Ne? Der Fall wird die Grundlage für die TV-Serie The Fugitive über Dr. Richard Kimble. Kennen wir aus der Jetztzeit besser, weil es 1993 den sehr bekannten Film mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones gab über The Fugitive, über Dr. Richard Kimble, also einen Arzt, der zu Unrecht des Mordes angeklagt wird. In den 60er Jahren wird daraus eine Fernsehserie, in den 90er Jahren ein Film. Tommy Lee Jones hat als Jäger sogar damals, also der den Dr. Richard Kimble jagt und so gesehen vor Gericht stellen will, den Oscar bekommen. Ist ein fantastischer Film, kann man sich bis heute anschauen. Ist sehr gut gealtert. Große Empfehlung. Ganz toller.
Bastis Filmtipp.
Ganz toller Krimi. Und die Grundlage dieser Geschichte ist die Jagd auf Dr. Sam Shepard.
Guck mal.
Am Ende wird diese Geschichte in all ihrer Tragik und auch dem Tod von Sam Shepard am Ende ein Präzedenzfall für die Forderung nach fairen Gerichtsverfahren und wie schnell die Öffentlichkeit einen Verfallen beeinflussen kann. In den USA ist das realistisch gesehen bis heute so. Ich meine, schau dir den Fall O.J. Simpson an. Gefeierter Footballstar, der sehr, sehr, sehr wahrscheinlich seine ehemalige Partnerin und dessen neuen Partner ermordet hat. In den 90er Jahren.
Nee, der ist freigesprochen. Hat er nicht gemacht. Handschuh. Tiddeli.
Genau. Da war es auch so, dass die Jury sehr wahrscheinlich mit beeinflusst wurde von der großen Ausstrahlung dieses Footballstars.
Und auch gut verteidigt, muss man leider sagen.
Sehr gut verteidigt. Was man bis heute festhalten kann, ist, der erste Prozess war so oder so, egal was dabei rausgekommen ist, unfair. Die Medien haben die Justiz beeinflusst und am Ende wurde jemand, der dem nicht gewachsen war, zwischen diesen Kräften zerrieben. Die Frage, die bis heute ungeklärt bleibt, ist, wer hat Marilyn wirklich getötet? Also es gerät während des Prozesses dann ein ehemaliger Fensterputzer der Familie, Richard E., ins Visier und wird als Alternativtäter diskutiert. Was interessant daran ist, Richard E. wird später wegen des Mordes an einer anderen Frau verurteilt. Der Mord an Marilyn kann ihm aber nie nachgewiesen werden. Und da wir von den 50er und 60er Jahren sprechen, gab es keine DNA-Spuren, es gibt keine Fingerabdruckspuren, aber stell dir mal vor, es wäre wirklich genauso, wie Sam Shepard das gesagt hat, dass Richard E. der echte Mörder seiner Ehefrau war, dann hat er nicht nur seine Frau verloren, seine Familie, seine Freiheit und am Ende auch sein Leben aufgrund der Auswirkungen von all dem, was passiert ist.
Ja, und das wäre halt krass. Wir wissen nicht, ob es so war, es könnte auch immer noch genau anders sein. Es könnte auch sein, dass er freigesprochen wurde, obwohl er eigentlich schuldig war. Das wissen wir nicht.
ein Happy End ist das so oder so nicht. Ja, also für keinen der Beteiligten. Die Frau hat ihr Leben verloren, er hat auf lange Sicht auch sein Leben verloren.
Und die Tochter.
Und die Tochter, über die es nicht viele Informationen gibt, die müsste aber noch leben, hat auch letztlich ihre beiden Elternteile an diesem schrecklichen Vorfall verloren. Und am Ende bleibt Sam Shepard eine Figur zwischen Opfer und Verdächtigen und der in dieser Welt zwischen Realität und Show und Justitia und Tragödie seine öffentliche Wahrnehmung und seine öffentliche Person verloren hat und auch sein Leben verloren hat.
Was ist denn jetzt der bessere Job, Arzt oder Wrestler?
Ey, Wrestler, definitiv.
Bei mir steht ja tatsächlich in einem Freundebuch von einem Kumpel, mein Berufswunsch, als ich 9 war, Wrestler. Und da habe ich auch noch nicht gegendert, da steht einfach nur Wrestler.
Wrestlerin. Ja. Was wäre dein Kampfname?
Weiß ich nicht, aber wir haben ja eben schon gesagt, du wärst Face, ich wär Heel, ist klar.
Du wärst Heel. Heel ist der Begriff gewesen, hast du eben nicht geholfen. Heel.
Ja, ich wollte dich nicht womansplaining. Ich wusste es, aber ich dachte, du kommst gleich noch drauf.
Sandra the Spark Sprünken, das wärst du. Du hättest immer so einen Dutt aus Haaren, mit dem du jemanden würgen würdest.
Ach so, ich will lieber so einen langen, offenen Zopf, wie ich den oft hier auch trage, dass ich den so um den Hals wickeln kann bei jemandem und ziehen kann. Das ist ein geiler Move. Das wäre auch mein Finishing-Move. Strangling mit Haaren.
Strangling Sprünken.
Nee, ich finde das mit dem Sparkle auch schön, weil ich würde viel in Paillette kämpfen auch. Ich sehe mich so zwischen Let's Dance und Schlägerei vom Kostüm.
Man muss sich mal vorstellen, dass das natürlich alles gestriptet ist.
The Sparkling Strangler. Oh Gott, sag du es bitte, The Sparkling Fremd.
Sparkling Strangler. Was man immer unterschätzt, ist, dass die Leute ja auf der einen Seite sind die Kämpfe gescriptet, auf der anderen Seite ist natürlich das, was die Leute ihrem Körper antun, trotzdem
extrem. Ja, klar. Ja. Also, das ist, beim Turnen haben die ja auch diese Schwingböden, ne, dass man besser diese Tumblings machen kann und diese Radschläge und Flickflacks und so. Und so einen ähnlichen Boden haben die ja in einem Wrestling-Ring auch. Das Ding ist nur, wenn du da draufschlägst, ich weiß das vom Turnen, das fühlt sich einfach wie ein normaler Boden an. Und es ist auch für den Körper, also klar, es federt minimal nach, aber es muss einfach schrecklich sein. Und dann brauchst du ja auch noch Kollegen, die mit dem Ellbogen wirklich neben das Ohr springen und nicht doch noch irgendwie dir halb das Jochbein mit wegkloppen und so. Also Wrestling wäre gar nichts für mich.
Ich bin da auch raus. Ich hatte überlegt, nochmal im Alter jetzt nochmal in die Senioren-Wrestling-Liga einzusteigen, aber vielleicht mache ich das doch nicht.
Aber ich weiß, bei Bratwurst und Baklava hatten wir schon mal, das war irgendwie Basti the Spitting Beaver Beast. Und das finde ich immer noch gut. Also dem Biber, dass man dir einen Biber
kauft. Dass jetzt überdimensional verkleideter Biber in die Arena komme. Mit so zwei lustigen Zähnen.
Warum verkleidet Basti? Die Zähne sind da.
Ich möchte hervorheben, dass das hier im Rahmen des Podcasts eigentlich nur noch Mobbing ist. Also ich überlege, das hier jetzt mal auch zu beenden.
Weißt du, was das Beste ist? Biber haben so einen plattgekloppten Schwanz. Hinten so. So einen bräuchtest du dann, der hinten so hoch steht. So eine Flosse.
Das kriege ich auch so noch hin.
Oh nee, bitte.
Aber vielen Dank, dass ihr heute bei unserer neuen Folge dabei wart. Wir wollen Sandra Sprüngen ab sofort ignorieren. Sie ist ja am Ende sowieso nur Stichwortgeberin dieses Podcasts. Um meinen platten Schwanz geht. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Ihr könnt euch eure Meinung selber bilden. Schaut mal über die Bilder von The Killer Shepherd oder The Fugitive nach. Und große Empfehlung wirklich, schaut den wunderbaren Film Dr. Richard Kimball auf der Flucht 1993. Ist wirklich ein Meisterwerk der Thriller-Kunst, fantastisch erzählter Film. Mittlerweile 34 Jahre alt und auch wenn er nur sehr wenige Teile der Geschichte von Dr. Sam Shepard aufgreift, ist es ein sehr empfehlenswerter Film, mit dem wir euch heute aus der heutigen Folge entlassen werden. Und wir danken euch fürs Zuhören, wir danken euch für ein Follow, empfehlt uns weiter. Sandra Sprüngen ist ein Arschgesicht, passt auf euch auf.
Ladies and gentlemen, dear friends in crime, please welcome to the ring Basti the Spitting Beaver Beast versus the Sparkling Strangler Sandy.
Ich würde dich so platten.
Are you ready to rumble? Okay, ist beim Boxen egal.
Tschüss.
Tschö. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.